herzlich willkommen, Frühaufsteher, 15:21 haben wir es leider, sind die zwei Personen, die hauptsächlich interessiert waren, an diesem Vortrag nicht anwesend. Das ist ganz lustig, aber hey, dafür haben wir die Aufnahme. Das kann man sich bestimmt im Nachhinein angucken. Also, DarkStack, ein Strauß Microservices heißt mein Vortrag und ist wie alle meine guten Vorträge in vier Teile aufgeteilt. Am Anfang beantworten wir die Frage, die gerade gestellt wurde. Was sind Microservices? Container, was bedeutet das? Wieso, erkläre ich auch ein bisschen, wieso gefallen mir Container für vieles, was ich tue. Damit bringen wir uns ein bisschen auf den gleichen Wissensstand. Dann gucken wir uns an einen typischen Entwicklungsablauf. Erst Entwicklung, dann Produktion. Staging lassen wir jetzt mal aus, aber da gucken wir uns an, was ein Problem sein könnte dabei. Kommen dann zu einer möglichen Lösung, DarkStack. Und gucken uns das Ganze dann nochmal in einem praktischen Beispiel an. Erstmal ein bisschen auf denselben Stand kommen. Container, was sind Microservices? Und Disclaimer so ein bisschen, ich beziehe mich in diesem Talk hauptsächlich auf Docker. In aktuellen Sprachgebrauch wird immer von Docker geredet. Jetzt kam gestern irgendwie einer zu mir und meinte, ja, Docker irgendwie insolvent oder so. Oder in Deep Trouble, sagte irgendein Artikel. Also wird auch oft die Meinung vertreten, yo, sprich mal bitte mehr von Containerisierung oder sowas als von Dockerizing. Mit Docker haben wir verschiedene Vorteile. Erstmal, solche Services, die da starten, basieren auf Images. Also Images kannst du ausführen und die definieren halt die Images, in denen ist irgendein Programm definiert. So, und diese Images sind geschichtet aufgebaut. Das heißt, inkrementell, jede Änderung wird nur gespeichert und nicht immer das ganze Bild. Das heißt, man kann sich zunutze machen, dass wenn man zum Beispiel zwei Images hat, die sich sozusagen nur im letzten Schritt unterscheiden, dass man viel, viel Speicherplatz sparen kann, weil die ganzen Schritte darunter einfach nicht mehr doppelt gespeichert werden müssen. Die werden für beide Bilder verwendet und nur die Änderungen werden dann separat gespeichert. Außerdem haben wir den Vorteil gegenüber von virtuellen Maschinen, dass Ressourcen nicht klar zugeteilt werden, dass man nicht sagt, hier die Maschine hat jetzt irgendwie so und so viel Speicherplatz, so und so viel Rechenkapazität und die nutzt sie vielleicht gar nicht aus. Laufende Container können sich da ein bisschen besser verteilen und die Ressourcen optimaler nutzen. Es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, wo man auf virtuelle Maschinen eher setzen sollte. Aber jetzt mal das, worauf ich mich hauptsächlich beziehe. Außerdem starten Container verdammt schnell, weil halt kein Betriebssystem erst starten muss. Unter Linux ist die Idee, dass halt der Kernel sozusagen geteilt wird und die ausgeführte Software das Einzige ist, was sich unterscheidet. Das heißt, einfach so ist ein Container meistens da. Und man kann auch parallel sehr, sehr viele Services nebeneinander betreiben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Problem, wenn man einfach Software so installieren würde, zum Beispiel irgendeine Datenbank, Postgres 9 oder sowas und irgendein anderer Service, den man mal gerade irgendwie mitentwickelt im großen Open-Source-Business hat, irgendwie braucht irgendwie Version 11. Und wenn man das ganz normal installieren würde, ja gut, dann hat man irgendwie zwei Versionen nebeneinander. Das geht nicht irgendwie gleichzeitig auf eine Platte, da muss man irgendwie rumspielen mit Pfad oder was auch immer. Das ist ein bisschen anstrengend. Und alles ist ziemlich idempotent, alles ist irgendwie klar konfiguriert. Wenn du es einmal startest, einmal gebaut hast, am besten irgendwie so ein SAA-Tag verwendest, statt irgendeinem Versionstag, weil die können sich ein bisschen unterscheiden, solange irgendwie, also du hast alle Möglichkeiten, einfach genau das zu kriegen, was du erwartest. Weil einfach alles in einem Paket ist und damit verbunden auch Konfiguration ist immer an einem Ort, du weißt immer, wo du gucken musst, wenn du irgendwas verändern möchtest. Es ist nicht so, dass wenn du, wie wir es zum Beispiel jetzt haben, beim Drinks Touch, unserem Getränkemanagementsystem oben, ist es nicht so, dass man irgendwie vor zwei Jahren da mal irgendein Linux installiert hat, jetzt möchte jemand irgendwie ein paar Features einbauen oder Bugs fixen und ja, keiner weiß, wo sind eigentlich die Configs, wo im System liegt eigentlich was, dann ist noch irgendwo, ist irgendwie der Monitor konfiguriert, es ist irgendwie alles verteilt, jemand, der keine Ahnung hat, weiß es nicht und wenn halt alles wirklich an einem Ort ist, wie in so einem Container, dann muss man auch nicht lange suchen nach dem, was man sucht. So, Hauptressource für Getting Started sind natürlich die Docker Docs. Da ist so ein kleines Getting Started Tutorial, das empfehle ich wirklich für die, die damit anfangen wollen, weil es echt gut strukturiert. Da werden die grundlegenden Schritte genannt, irgendwas von Orientierung bis hin zu Stacks und dem Deployment von der App. Und das fasse ich mal ganz kurz zusammen. Also Quick Start. Wir haben als allererstes ein Docker-File. Da wird ein Container drin definiert. Und ein Service ist einfach ein Container, der ausgeführt wird. Jetzt steht auch oft die Frage im Raum, das habe ich mich auch schon gefragt, es gibt ja Docker Compose, das war irgendwie vorher da und jetzt gibt es Docker Stacks. Was ist denn da der Unterschied? Ja gut, und Docker Compose ist einfach schon mal für Load Balancing zum Beispiel da. Docker Stack geht in gewisser Weise ein bisschen darüber hinaus, hat ein bisschen anderes Konzept. Dazu kommen wir sofort. Erstmal klären wir die Frage, was ist ein Swarm? Ein Swarm ist einfach erstmal so ein Maschinencluster und hat immer genau einen Manager. Services, die da ausgeführt werden, das muss man vielleicht ein bisschen beachten, die starten standardmäßig erstmal immer, wenn sie crashen. Das heißt, wenn man irgendwie was fehlkonfiguriert hat und am besten noch irgendwie verbose Logging aktiviert hat und so ein Service die ganze Zeit neu startet und du das nicht mitkriegst, kann es sein, dass irgendwie deine Log-Dateien irgendwie den Server ein bisschen zumüllen. Da muss man ein bisschen aufpassen, das muss man beachten, dass das erstmal so Standard ist. Und ja, so ein Server-Cluster, so ein Swarm kann auf physikalischen oder virtuellen Maschinen laufen. So, was ist jetzt ein Stack? Ein Stack sind einfach Services, die in einem Cluster laufen, in so einem Swarm. Das ist auch verbunden mit dem Begriff Orchestrierung. Das ist das, worauf sich ein Stack eher bezieht. Also das Verteilen von Services auf verschiedene Rechner, auf so einen Rechencluster. Wohingegen Docker Compose erstmal nur das Load Balancing zwischen den Services darstellt, die man selbst gestartet hat. Das ist nicht ganz kompatibel, hauptsächlich. Es gibt verschiedene Versionsnummern bei den Konfigurationsdateien von Compose und Swarm, Stack. Und ab Version 3 sind die, so wie ich gelesen habe, kompatibel. Aber ich würde mir doch nochmal überlegen, ob das alles so passt. Es gibt manche Sachen, die gehen in Compose, die gehen halt mit Docker Stacks nicht. Zum Beispiel kannst du nicht angeben, das geht in Compose, kannst du nicht sagen, hier, wenn ein Service fehlt, das Image nicht da ist, dann bau das in dem und dem Pfad, mit einem Docker-File in dem und dem Pfad. Das gibt's im Swarm nicht, weil halt Services da auf verschiedenen Rechnern laufen, die vielleicht nicht alle Zugriff auf die Konfiguration haben, die da gebaut werden soll. So, schnell zum zweiten Teil, Development und Production und das Problem, was wir da vielleicht haben können. Denken wir uns jetzt erstmal so einen kleinen Beispielservice aus oder ein Beispiel Stack aus verschiedenen Services, nämlich erstmal so eine Website. Wir wollen irgendwie eine Website haben und die soll auf, was weiß ich, Webseite laufen.de. Weiß nicht, ob es die Top-Level-Domain gibt, aber stellen wir uns das mal vor. Dazu gehört natürlich irgendwie mal so eine Datenbank und die hat irgendwie auch ein Frontend-Adminer zum Beispiel. Und geload-balanced wird das Ganze durch einen Reverse-Proxy. Details dazu später für Personen, die es auch interessiert und die da sind. Und das hat natürlich auch nochmal ein schönes Dashboard. Traffic Website. Okay, und so ein Stack wäre natürlich nicht komplett mit so ein bisschen Streuseln oben drauf. Wir können zum Beispiel erstmal ein paar schöne Zertifikate haben wollen. Da hilft uns Traffic insbesondere weiter. Deswegen präferiere ich das oft. Wir können irgendwelche Konfigurationsdateien haben wollen, die sich vielleicht eventuell zwischen Produktion und Entwicklung unterscheiden oder die halt da gleich sind. Wir können Docker Secrets haben, um irgendwelche Passwörter oder andere geheime Informationen zu speichern, die nicht einfach als Umgebungsvariable, wie es leider noch irgendwie in vielen Services möglich ist, gespeichert werden. Das ist eine schlechte Idee mit der Umgebungsvariable. Wir wollen das schön als Docker Secret haben. Wir wollen irgendwie Daten haben. Zum Beispiel, wenn wir die Datenbank starten, soll die vielleicht mit irgendeinem Standarddatensatz starten, schon mal irgendwie die Struktur aufbauen, in die dann die Daten eingefügt werden können. Und eventuell wollen wir das Ganze noch backuppen. Also, dafür machen wir uns jetzt mal einen kleinen Stack. Gut, jetzt kommen ein paar Konfigurationsdateien. Und zwar ist das jetzt hier erstmal unser erster Standardservice, Darkstack Example, die Webseite, die ich meinte. Und die hat schon mal ein paar Labels für den Reverse-Proxy-Traffic. Der wird zum Schluss dann vorgestellt. Das können wir also erstmal ignorieren. Wir müssen ein Image angeben, von wo das kommt. Das ist jetzt auch eins, das gibt es wirklich. Das habe ich gestern noch schnell zusammengehackt. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass hier der Doppelpunkt Dev-Tag ist, also irgendwie eine Entwicklungsversion des Images. Und das Ganze hat jetzt zum Beispiel hier noch irgendwelche selbst signierten Zertifikate und hat vielleicht auch noch die Quelldateien, die in einem anderen Ordner liegen, reingemountet, dass man die vielleicht live editieren kann und sich das live im laufenden Container aktualisiert. Jetzt zur Datenbank. Die Datenbank habe ich jetzt einfach mal Postgres genommen. Die hat hier zum Beispiel Secrets definiert und in Umgebungsvariablen den Pfad zu den Secrets gespeichert und hat auch ein eigenes Volume für seine Daten. Hier unten dann der Backup-Service zur Datenbank, den gibt es auch tatsächlich, den habe ich mir mal vor ein paar Monaten eingerichtet, das funktioniert ziemlich gut. Grundsätzlich erstmal gleiche Konfiguration oder sehr ähnliche Konfiguration wie zur Datenbank selbst. Jetzt noch kurz zum Datenbank-Frontend. Wie gesagt, Adminer verwende ich da Standard irgendwie so Mini-PHP, Einseiten-PHP-Skript, womit du erstmal so die grundlegenden Sachen machen kannst. Gucken wir uns dann später beim Real-World-Example auch mal an, wie das aussieht. Und ja, das hat hier vielleicht zum Beispiel noch so eine Konfiguration reingemountet, so eine CSS-Datei, weil bei Adminer ist es so, die Standard-CSS-Datei macht halt Links, auf die man klickt, halt standardmäßig lila oder sowas statt blau. Und das ist halt irgendwie hässlich, weil du willst irgendwie nicht ein Dashboard haben, wo die Hälfte lila und die Hälfte blau an Links ist. Finde ich jedenfalls. Und jetzt hier noch ein bisschen das Drumherum, einmal kurz nochmal angeben, wo kommen die Secrets eigentlich her. Bei der Entwicklung sind das einfach Dateien. Und welche Versionsnummer von der Konfiguration haben, wir und welche Volumes gibt es überhaupt. Traffic, das süße Männchen hier, das soll unser Reverse-Proxy sein. Und wenn man sich mit Traffic beschäftigt, stößt man ziemlich schnell auf dieses Bild. Interessant ist, dass bis vor kurzem Traffic, ich glaube, die letzte Version in der, mit einer Major war 1.7 und vor kurzem ist halt Version 2.0 rausgekommen. Das funktioniert jetzt sehr ähnlich, aber die Benennung ist ein bisschen anders, die Struktur ist ein bisschen anders. Also grundsätzlich, was macht so ein Reverse-Proxy? Wir hatten zum Beispiel eben in der Konfiguration gesehen, dass wir eigentlich bei keinem von den Services, die ich vorgestellt habe, hatten wir so eine Port-Angabe. Welche Ports werden nach außen freigegeben? Weil alle eingehenden Anfragen erstmal über Traffic kommen. Und Traffic hatte ich jetzt in den Configs noch nicht, das kommt gleich. Traffic gibt Ports nach außen frei und eingehende Anfragen kann man selektieren, zum Beispiel nach Host oder was auch immer. Nach der Adresse, die angefragt wird, wird dann an den entsprechenden Service weitergegeben. Traffic ist ein sogenannter Edge-Router und ein großer Vorteil für Docker oder Containerisierung mit Kubernetes und so geht das, glaube ich, auch, ist, dass er Services, auf die er verweist, selbstständig erkennt. Das heißt, man muss keine Configs schreiben von wegen, ja, ich habe jetzt hier meine Webseite und ja, wenn eine Anfrage reinkommt, bitte leite nach da über die und das und pipapo, sondern der merkt selbst, oh, da ist irgendwie ein Service gestartet, irgendeine Webseite und man muss nur noch sagen, ja, mit welcher Anfrage er auf den Service verweisen soll, aber nicht mehr, wie der Service, wo der ist und pipapo. Genau, und Load Balancing übernimmt Traffic auch. Hier jetzt interessant für Leute, die sich mit der neuesten Version auseinandersetzen wollen, dafür interessieren, grundsätzlich Aufbau, was Traffic für Schritte durchläuft. Also es kommt irgendeine Anfrage rein und landet hoffentlich an irgendwelchen Ports, die Traffic freigegeben hat. Dann geht das weiter in sogenannte Router. Also eigentlich ist jetzt nur die Benennung neu. Entry Points gab es vorher schon, jetzt gibt es halt Router und Services. Gab es vorher auch, aber hieß ein bisschen anders. Router machen zum Beispiel so schicke Sachen wie, dass du auf irgendeine eingehende Anfrage Basic Authentication legen kannst. Also wenn du irgendwie einen Ordnerpfad hast auf deiner Webseite, der nicht für alle zugänglich sein soll, dann kannst du hier definieren, welcher Pfad ist das und wenn der angefragt wird, dann mach mal ein bisschen Basic Auth, frag mal nach Benutzernamen und Passwort. Genau, und Services, die machen dann zum Beispiel das Load Balancing. Also werden aber erstmal standardmäßig erkannt. Das ist jetzt die komplette Stack-Konfiguration, die wir jetzt uns so zusammengewürfelt haben. Nee, noch nicht, das ist jetzt erstmal nur Traffic, genau, die komplette kommt gleich. Gibt es da irgendwelche interessanten Sachen? Ich muss gerade mal gucken. Eigentlich ist halt die Konfiguration vom Reverse-Proxy. Grundsätzlich interessant ist vielleicht erstmal hier, das hat auch Labels, weil halt Traffic selbst einen Web-Service mitbringt, nämlich sein eigenes Frontend. Und hier sind dann jetzt endlich die Port-Konfigurationen für das, was nach außen offen ist, wo Anfragen reingehen können. Das war die Entwicklung. Aber was ist denn mit Production? Für die Produktion wollen wir zum Beispiel echte Zertifikate verwenden, keine selbstsignierten Zertifikate. Wir wollen vielleicht auch echte Secrets verwenden und nicht Secrets, die aus irgendwelchen Dateien gelesen werden. Vielleicht wollen wir ein bisschen rumspielen an den Secrets generell oder den Volumen, die überhaupt existieren, den Datencontainern von Docker. Da wollen wir vielleicht was austauschen, zum Beispiel für Zertifikate und eigenen, also für die neuen nicht mehr selbst signierten Zertifikate ein eigenes Volume haben, wo die reingespeichert werden. Wir können zum Beispiel, deswegen hatte ich am Anfang darauf hingewiesen, da war an einer Stelle der Doppelpunkt DevTag, den wollen wir natürlich in der Produktion durch irgendeine Versionsnummer ersetzen, zum Beispiel. Wir wollen vielleicht irgendwelche Umgebungsvariablen setzen, Production, EnvProduction oder wie das in Node zum Beispiel heißt. Und wir wollen vielleicht auch Variablen verwenden, zum Beispiel um die Domain, über die unsere Webseite letztendlich läuft oder unser ganzer Stack. Jetzt hatte ich da am Anfang website.de. Zum Beispiel, das könnte man jetzt hier in eine Variable packen und einfach durch was anderes ersetzen, wenn man halt irgendwie eine andere Domain nur zur Verfügung hat. Oder vielleicht wollen wir auch ganz einfach irgendeinen regulären Ausdruck drauf anwenden, irgendwas durch einen regulären Ausdruck ersetzen in unserer Entwicklungskonfiguration, wenn wir von der zur Produktion gehen wollen. Also, was haben wir jetzt irgendwie uns gerade überlegt? Wir haben irgendwie die Entwicklungskonfiguration und Produktion ist irgendwie nur eine Abwandlung von der Entwicklungskonfiguration. Also wäre es doch irgendwie cool, wenn wir die Produktionskonfiguration von der Entwicklungskonfiguration irgendwie ableiten könnten. Also nur die Änderungen irgendwie darauf anwenden können. Bisschen ähnlich wie die geschichteten Images bei Docker, dass man nur sich um die Änderungen kümmert. Aber wie machen wir das wohl? Introducing Darkstack, Disclaimer. Wenn irgendwer was kennt, was das auch tut, ja, bitte einfach mir mitteilen. Gibt es bestimmt coole Sachen von anderen Leuten. Das ist jetzt das, was ich mir überlegt habe. So ein kleines Skript geschrieben, was halt diese Ableitung übernimmt. Und ja, weiß nicht, vielleicht macht Kubernetes da auch schon irgendwas. Das muss ich halt noch lernen. Grundsätzlich erstmal, Darkstack ist ein Template. Wieso steht hier Copy? Und das Template beschäftigt sich zuallererst oder fängt man ja, das Template geht davon aus, dass man sein Projekt als erstes mal entwickelt. Man hat irgendein Hauptprojekt, die Webseite zum Beispiel. Die sollte vielleicht einen Dockerfile haben, damit man auch einen Container kriegt und irgendwelche Quelldateien, die dann im Dockerfile gebaut werden. Jetzt kommt der Docker-Stack hinzu. Erster Schritt, Entwicklung. Man hat hier irgendwie seine Stack-Konfiguration, die wir uns am Anfang zusammengestellt haben, aus irgendwie Webseite, Datenbank, Pipapo und selbstsignierte Zertifikate. Da ist auch ein schönes Skript verlinkt, was ich mal geschrieben habe, was dir die generiert. Und vielleicht irgendwelche Secrets in Dateiform, dass man die schnell ändern kann, ohne irgendwelche Docker-Commands ausführen zu müssen. Und jetzt der Schritt zur Produktion. Da haben wir zum Beispiel eine YAML-Datei, die... Ist das richtig? Ja, es ist fast richtig. Ich fange lieber mal mit der Production-YAML-Datei an. Das ist die, über die ich eigentlich sprechen wollte. Das ist die YAML-Datei, die mit der Stack-YAML gemerged wird. Die wird zusammengeführt und landet dann in einer Stack-YAML für Produktion. Jetzt haben wir hier zum Beispiel irgendwelche Umgebungsvariablen, die dann hier unten verwendet werden können in der Stack-YAML. Wir haben eine .sed-Datei, set, da können wir irgendwelche regulären Ausdrücke zum Beispiel definieren. Und das ist jetzt ein vollständiges Exempel, zum Beispiel Secrets. Das sollte es eigentlich in Produktion nicht geben. Also eigentlich möchte ich, wie gesagt, in Produktion keine Secrets als Dateien haben, weil das schon eigentlich ein Docker-Secret sein sollte. Aber da viele Container, viele Services einfach noch nicht Docker-Secrets unterstützen, das wird einfach mal gepackt und die haben immer noch ihre Configs, aus denen sie das lesen, kann es sein, dass man diesen Ordner hier braucht. Brauche ich jedenfalls bei vielen Projekten. Dann hier ist der Data-Ordner, da können zum Beispiel Sachen rein, wie die grundsätzliche Struktur der Datenbank, ein paar Konfigurationen wie die CSS-Datei für Adminer und ein Backup-Ordner, wo unsere Backups drin gespeichert werden, die dann vielleicht von irgendeinem anderen Dienst, Cron, irgendwie raus sind, ja. Hi Cron, ich meine den Service oder das Skript da irgendwie wieder raus synchronisiert werden auf irgendeine andere Platte. Das Skript, was das Ganze macht, nennt sich logischerweise Darkstack und Hauptaufgabe ist das Deployment. Ja, also du gibst immer ein Darkstack Deploy und dann kannst du es ein bisschen konfigurieren. Du kannst zum Beispiel sagen, deploy es mal bitte für Produktion. Wenn du minus P nicht angibst, dann mach das erstmal, also Darkstack Deploy erstmal, das ist das, womit du entwickelst. Kannst du machen Darkstack Deploy minus P und dann einen Tag angeben oder latest. Dann deployt er automatisch den zuletzt oder den neuesten Tag im Stack Repository auf GitHub zum Beispiel. Oder wenn dir GitHub nicht gefällt, GitLab kannst du mit einer URL angeben. Was macht Deploy? Deploy bedient sich in erster Linie an Derive. Das habe ich gestern noch umbenannt, das hieß vorher Prepare. Derive, wie der Name schon sagt, leitet die Produktionskonfiguration aus der Entwicklungskonfiguration ab. Du kannst dann den Stack, den du gestartet hast, auch removen oder erstmal das Hauptprojekt überhaupt bauen. Das ist so ein kleiner Utility-Command, den braucht man erstmal nicht wirklich, aber manchmal geht es damit schneller. Natürlich, weil das Skript total geil ist, bringt das auch noch eine Self-Update-Funktion mit. Also, gucken wir uns mal ein Beispiel, ein Real-World-Example an, ein echtes Beispiel. Und beginnen natürlich mit dem ersten Schritt, Entwicklung. Wie sieht jetzt also unsere Entwicklungs-Stack-YAML aus? Mit der Maus hier wieder rüber. Gut, wir haben unsere Secrets, wir haben unsere Services. Jetzt ist das hier die ganze Konfiguration Adminer. Wir haben unseren Web-Service Darkstack-Example. Wir haben unsere Datenbank, das Datenbank-Backup-Ding und unseren Reverse-Proxy, der über die offenen Ports die Anfragen annimmt. Das war es schon für Entwicklung. Womit wir uns hauptsächlich beschäftigen jetzt, ist die Produktion. Und zwar gucken wir uns dazu erstmal die Produktions-YAML an. Die wird gemerged mit der Entwicklungs-YAML, Stack-YAML da oben, mit einem Tool, das nennt sich Spruce, the Bosch Templating Tool. whatever Bosch ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht es das, was ich möchte. Und hier gibt man halt inkrementelle Änderungen an, die auf die Entwicklungs-YAML-Konfiguration angewendet werden sollen. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach Secrets hier oben definierst, dann werden die den bestehenden Secrets aus der Entwicklungskonfiguration einfach appended, also die werden einfach hinzugefügt. Das sind Sachen, die existieren noch nicht in der Entwicklungskonfiguration. Jetzt wollen wir zum Beispiel für unser Image, was wir, also unser Hauptimage, unsere Webseite, die wir vorher mit .dev getaggt haben, wollen wir jetzt zum Beispiel ersetzen durch irgendeine Versionsnummer. Und wir wollen die Volumes, wo zum Beispiel jetzt in der Entwicklung das drin war, dass die Quelldateien reingemountet werden, damit man die live editieren kann. Das wollen wir komplett ersetzen und einfach nur durch unsere Zertifikate, die wir über Acme holen, das damit ersetzen. Und genauso geht das weiter für Traffic. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier die DNS-Challenges, die uns dann das Zertifikat letztendlich holen. Das ist auch eigentlich der Hauptvorteil, weshalb ich eigentlich immer Traffic nehme, weil der holt mir einfach Zertifikat von Let's Encrypt. Pipapo, Environment. Genau, und weil halt Traffic erstmal Zertifikate, die Zertifikatdaten, die es sich geholt hat, in der JSON-Datei speichert, brauchen wir jetzt auch noch so einen Service, der die Zertifikate aus der JSON-Datei dumpt in normale Zertifikatsdateien, sodass unsere anderen Services damit vernünftig arbeiten können. Genau. Umgebungsvariablen kannst du definieren, zum Beispiel Variablen für die Credentials, über welchen Provider man überhaupt nimmt, über den sich Traffic dann die Zertifikate holen kann. Da würde ich jetzt zum Beispiel Cloudflare reinschreiben, weil das mein DNS-Provider ist und ich ja die DNS-Challenge verwende. Stack-Domain ist zum Beispiel dann, dass man einfach die Domain austauschen kann, über die der Stack laufen soll. Jetzt eine Beispiel-Set-Datei, weiß nicht, ist jetzt hier in dem Darkstack-Example, wird sie nicht verwendet. Also du kannst da jetzt irgendwie so einen Set-Ausdruck reinschreiben. Da wird dann halt this mit that replaced. Das habe ich früher irgendwo benötigt. Jetzt ab und zu auch noch, aber ich weiß gar nicht, ob ich es da an den Stellen wirklich benötige. Das waren jetzt erstmal die Grundlagen. Und jetzt wollen wir noch kurz vor Ende ein bisschen komfortabel damit werden und uns das mal live ausprobieren. Also, wo ist meine Maus? Ich brauche meine Maus. Ich kann nicht navigieren. So, da haben wir sie. Okay, ich habe, um das ein bisschen abzukürzen, weil man halt so einen Server, wenn man den aufsetzt, vor allem hier im langsamen, nee, warte mal, der läuft eh bei Hetzner, das geht schnell, aber so ein paar Sachen sind halt langweilig. Deswegen, ihr glaubt mir, wenn ich jetzt sage, hier Hetzner, ich habe hier schon mal ein Projekt vorbereitet mit dem Server, ansonsten hier einfach irgendwie zum Beispiel ein neues Projekt, Pipapo, das habe ich heute schon viel zu oft gesagt in diesem Vortrag, kannst du dir anlegen. Und dann einen Server hinzufügen. Nur damit mal Leute, die das noch nicht gesehen haben, wissen, wie schnell das geht. Ja, keine Ahnung, suchst dir einen Standort aus, irgendein OS-Image. Und übrigens, Darkstack, das Skript, das ich geschrieben habe, sollte mit Debian 10 oder Ubuntu 18 laufen, weil da eine Sudo-Version drin ist, die Umgebungsvariablen übergeben bekommen kann. Und zwar einzeln definiert, also nicht einfach alle. Das braucht mein Skript, deswegen irgendwie nicht Ubuntu 16 oder Debian 9 verwenden. Suchst du dir hier irgendwie die Minimalkonfiguration aus, wird alles zeitlich abgerechnet, im 3 Euro Monat Parkplatz stehen. Volumennetzwerk brauchen wir nicht, zusätzliche Features auch nicht. Das kannst du dir in SSH-Key hinzufügen, damit du dich gleich drauf connecten kannst, einen Namen eingeben, zack, fertig. Wie gesagt, habe ich schon mal gemacht. Das ist jetzt hier Darkstack. Und da SSH haben wir uns mal gut drauf. Das habe ich auf dem Server schon gemacht, ich habe Docker installiert zum Beispiel. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, wenn das jetzt hier im Hintergrund runterrattern würde. Also, und zum Beispiel hier lokal die Konfiguration eingelegt, dass ich mich mit SSH Darkstack noch verbinden kann. Wenn alles klappt und mein Hotspot nicht abgekackt ist, dann sind wir jetzt auf dem Server. Genau. Und in der reichhaltigen Sammlung an GitHub-Repos, wo zum Beispiel auch die Hauptwebsite Darkstack Example definiert ist. Das ist erstmal Angular App, mir ist irgendwie gestern Abend nichts anderes eingefallen, habe ich plötzlich Angular hingeklatscht, damit wir überhaupt irgendeine Webseite haben, sind jetzt hier die zwei Commands, die ich jetzt mühsam abtippen könnte, oder ich kopiere sie einfach, was tun sie. Das lädt sich erstmal das Skript Darkstack in irgendeinen Skripts-Ordner, macht es ausführbar, packt es in einen Path und lädt die Bash-RC neu, damit wir gleich Darkstack ausführen können. Und danach erstellen wir uns hier so einen Ordner, das mache ich immer nach dem Pattern Darkstack, das ist, heißt, es geht irgendwie im Darkstack. Owner oder Username, Darkstack Example, Stack, weil es ist der Stack, den wir starten wollen und nicht das Example-Ding selbst, was nur die Webseite ist. Das kopieren wir jetzt mal kurz rüber und führen das aus.
Also zuerst mal kurz uns Darkstack holen. Da hat er im nächsten schon alles kopiert. Hab ich alles kopiert? Nein, hab ich nicht. Sag doch was.
Was?
Danke. Jemand hat was gesagt. So, ja. Zack, Darkstack ist da. Und wir legen uns einen Ordner an. Achso, also optional ist, dass man davor Darkstack schreibt, aber es ist halt wichtig, dass man Username oder Namespace, sag ich mal, und den echten Namen des Repositories dahin schreibt, weil aus dem wird gelesen, von wo es sich das Repository klonen soll. Das macht Darkstack dann. So, und wie ich meinte, kurz davor noch, ich habe auch schon ein paar Secrets angelegt, zum Beispiel mein Cloudflare API-Key, weil den wollte ich jetzt hier nicht eingeben, das wird man sehen. Und ich will den auch nicht in irgendwelche Dateien speichern. Deswegen den habe ich zum Beispiel schon eingegeben. Ich habe aber mal zum Beispiel ein Secret gelöscht von Docker, was der Stack bräuchte. Damit wir sehen, dass auch da nachgefragt wird. Wenn wir nämlich jetzt Darkstack Deploy Production und einfach das neueste Produktionsversion ziehen, holt sich.
Repository has no tags, das ist aber schade.
Darkstack ist ein Wieso hat es denn keine Tags? Eigentlich sollte es Tags haben, gestern hatte es noch Tags. Produktion? Das ist doch eigentlich das, was er tun sollte. Ich gucke mal kurz, wieso dieses Repository keine Tags hat, ansonsten ist das jetzt wieder der Moment, wo es aufhört. Darkstack-example-stack. Darkstack-example-stack hat eigentlich Tags. Ich kann euch das zeigen, dass das Tags hat. Ja, hier steht Menü 2. Das ist eigentlich der Tag, den es haben sollte. Wieso hat es denn jetzt seiner Meinung nach keine Tags? Schade. Boah, verdammt. Was mache ich falsch? Wieso hat es keine Tags? Ich habe Tags. Ist Git installiert. Was passiert hier? Ja, Git ist installiert.
Du machst Git Status.
Wie geht das? Git Remote Show oder wie sowas? Origin, Show Origin.
Da gibt es immer mal sagen, dass ich existieren soll.
Git hat? Ja, das macht er eigentlich.
Ist das schon da drin hinter reingepult?
Nee, das macht er ja eigentlich, wenn das Tags hätte, dann würde er halt den Tag holen.
Nee, aber ich glaube, das müsste erst runterziehen.
Nee, der macht das schon. Also das ist ja das, was ich programmiert habe eigentlich. Wieso ging denn das gestern jetzt nicht? Das ist aber schade. Ich habe noch eine Idee, wir können mal diesen komischen Code, den ich zur Installation von Git gestern hier noch reingehackt habe, den können wir mal kurz rausschauen. Bim-Shortcuts immer gerne. Ja, weißt du, bin ich ratlos. Repository hat Tags, also einfach keine Tags. Schade. Das wäre jetzt schön gewesen. Auf jeden Fall wäre das mal ausgeführt worden. Dann wäre gefragt worden, jo, du hast eine Config-Datei, nämlich, obwohl die hat er jetzt wahrscheinlich noch gar nicht runtergeladen, irgendwie Production Stack Env Template oder Stack Env, da sind halt Variablen definiert, ich gucke gleich nochmal, woran das liegt. Macht das Feld vielleicht, zeige ich euch gleich so. Fragt er, hier sind irgendwelche Umgebungsvariablen, die noch nicht definiert sind, aber definiert werden sollen. Sagt er, hier bitte füll die mal aus. Macht man, er sagt, ja, hier ist ein Docker-Secret benötigt, das gibt es noch nicht, legt es mal an, legt mal an, zack, startet, gehst auf die Website, hast die Website. Ja, ich gucke mal, woran es liegt und bedanke mich dann erstmal für die Aufmerksamkeit. Und dann zeige ich euch das einfach irgendwie, wenn es interessiert, gleich so. Hey, ich habe es gestern probiert, heute Abend probiert, heute Morgen probiert und jetzt hat es keine Sex.
Mach mal pull-all.
Aufnahmen starten?
Ja.
Was steht da? Git pull-all origin master. Dann mach all weg.
Ja. Ist das jetzt besser? Wow, okay. Machen wir mal so weit. Ist die Aufnahme nochmal statt? Ich habe jetzt ja mal.
Nee, das ist der Bonus-Content.
Das ist der Bonus-Content, genau. Ah? Ja, okay, er versucht halt immer noch irgendwelche Texte zu finden. Ich weiß nicht, ob es keine Texte sind, die sind halt da.
Ist doch mal die
Pull-Text oder so?
Ja, jetzt.
Jetzt hast du sie gezogen. Jetzt geht's auch.
Ja, aber wahrscheinlich findet man ein Skript dann trotzdem nicht.
Doch.
Bonus-Content! Okay, what the fuck? Ich meine, also, nee, gibt's, aber naja, egal. Also, er sagt hier irgendwie, ist so eine, also, das ist jetzt die Stack-Env-Template gewesen, die hat er sich direkt erkannt als Template und zum Stack-Env kopiert, aber jetzt muss man hier bitte noch diese drei Werte ausfüllen. Das wäre einmal meine E-Mail-Adresse. Telemann, ja, Alter, was ist los? Account-Provider wäre bei mir Cloudflare, mein DNS-Challenge und Stack-Domain, weil ich die Domain vor kurzem gekauft habe für ein gecooltes Projekt, was bald darauf ist, aber jetzt noch nicht, kann ich die verwenden. Merci. Jetzt eine kurze Quizfrage, ne, weil wir auch schon dabei sind hier im Bonus-Content. .si, von welchem Land ist das die Top-Level-Domain?
Slowenien.
Scheiße, danke dir nach Slowenien. Er weiß, es ist nicht Sizilien oder sonst was. Das haben wir gemacht. So, hoffentlich habe ich mich nicht verschrieben. Und jetzt sollte er fragen nach, da ist aber so ein Secret, was noch nicht da ist. Zum Beispiel Postgres-User. Also machen wir Docker-Secret. Das ist Add oder Create? Create. Create Postgres-Unterstrich. Was war das, User? User, und Standard-In und den nennen wir Postgres. Nice. Das Secret haben wir. Ich mach mal die Plug. Achso, das muss ich hier ganz schnell nehmen. Kurz. Also hier mal natürlich vorher nichts. Ne? Oh. Ah, jetzt startet er unsere schönen Services. Die Images hat er natürlich auch schon mal gepult, damit das jetzt nicht so lange dauert. Und wenn dann irgendwann Traffic gestartet ist, dann sollte man eine Verbindung kriegen. Und dann, ja, die Hauptwebseite und das Frontend für die Datenbank. Wir haben eine Postgres-Datenbank. Der Service heißt Postgres. Der User heißt Postgres, das Passwort.
Das Passwort heißt das.
Absolut. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere Datenbank, die noch nichts enthält. Ne? Und das Ding hat auch noch ein Frontend für den Reverse-Proxy-Traffic. Habe ich schon gesagt, den Traffic.mathsi. Ah, Traffic.mathsi. Dann ist das Frontend noch 1.7. In 2.0 sieht das viel hübscher aus. Dann kannst du dir jetzt angucken, was der für Services erkannt hat für Backends und was die Frontends über die Labels, welche da definiert wurden, welche das sind. Und irgendwie, weiß nicht, wenn, hoffentlich gibt es keine 404s und sowas, kannst du dir hier angucken. Auch ein bisschen. Ja, das wäre es dann doch. Little Bugfixing ist jetzt angesagt.
Ja.
Noch Fragen? Was ist Kubernetes?
Genau, warum nicht Kubernetes?
Warum nicht Kubernetes, weil ich das nicht kann? Weil ich das noch lernen.
Weil das macht sowas. Also,
ja.
Okay. Ich
muss das vielleicht lernen sein, statt hier irgendwelche komischen Scheiße hochzuziehen. Weiten. Anmerkung für Hauptbau.
Und was kennst du als Alternative zu Docker? Das heißt, Docker ist nicht mehr so in oder wie auch immer.
Es gibt ja so ein Ding, das heißt irgendwie Builder mit einem
R. Ja, also.
Ich hätte einen CT-Artikel drüber.
Ja, kurz auf Pizza. Ich glaube, das war der Part. Ja. Ja, genau. Also irgendwie. Also Docker hat damit irgendwie so groß angefangen. Deswegen reden alle von Docker. Und es gibt auch Alternativen, die ich nicht so gut kenne, weil ich erstmal jetzt einfach Docker mache. Aber es gibt auch Bestrebungen, das irgendwie alles zu vereinheitlichen. Also wenn ich das richtig gelesen habe und richtig in Erinnerung habe, dass das hier Mobi ist, dann ist das hier irgendwie ja, Collaborative Project Container Ecosystem. Also irgendwie machen sie diese Standards offen, nach denen sie arbeiten. Was ganz nett ist. Und wenn ich das gut verstehe, dann könnten jetzt irgendwie andere, wie Lego-Set und sowas, darauf könnten jetzt andere Lösungen basieren. Also die Grundlagen sind irgendwie alle die gleichen, deswegen vor kurzem, oder vielleicht ein halben Jahr oder sowas, war es so, dass wenn man Docker installiert, dann, dass er dann irgendwie andere Pakete zieht. Also dann gibt es so die Container rio.io und das hört sich irgendwie für mich so nach stärkerer Modularisierung an und nach Projekten, die auch irgendwie Dinge, die nicht Docker heißen, Docker Stack, Docker Create Service theoretisch verwenden können. Aber ich habe jetzt kein Beispiel, was auch Containerisierung macht. Wo erstmal auch Docker eine Rancher OS
in die Rancher, ja, das ist sowas auch. Aber ist das von dem macht noch Container?
Ja.